Horrorfilmzeit im Sneakpot. In unserem kleinen Häuschen verstecken wir uns vor den Monstern im Schrank. Mit mir hier unsere angsterfüllte, fürsorgliche Mutter, Dr. Claudia Perner.
Hallo.
In seiner grauenhaften Gestalt der Schattenmann, Martin Narajek.
Das wird super heute im Podcast. Das,
machst du das die ganze Sendung?
Ja, war's wirklich. Das schreckenankündige Kätzchen, das ist Robert Krüger.
Miau, guten Tag. Kätzchen, hätte ich jetzt nicht mitgerechnet. Und dann haben wir noch Stefan Giesbert, das kleine verängstigte Kind.
Hallo.
Ich klang aber nicht sehr verängstigt. Oh. Hallo.
Intruders, worum ging's?
Intruders ist ein Horrorfilm, würde ich nicht direkt sagen. Ich würde mal Grusel-Thriller oder sowas dazu sagen. In dem es um den Schattenmann geht. Eine gesichtslose Figur in einer Regenkutte, die kleine Kinder nachts im Schlaf heimsucht. Nicht im Schlaf, also in der Nacht, während sie, gerade einschlafen oder gerade wieder aufgewacht sind, kommt der in die Zimmer. Und wir verfolgen im Wesentlichen zwei Kinder, einen Jungen in den 50er Jahren in Spanien und ein Mädchen ein paar Jahrzehnte später in London. Was die beiden gemeinsam haben, ist, dass sie beide an einer Geschichte schreiben, in der der Schattenmann vorkommt, Mädchen hat eine Inspirationsquelle für diese Geschichte gefunden, der Junge denkt sich die selbst aus. Und im Wesentlichen passiert dann so fast das, was in ihrer Vorstellung dieser Geschichte passiert, nämlich der Schattenmann kommt eben nachts und versucht sie zu holen und versucht ihnen ihr Gesicht zu stehlen. Und die ganze zweite Hälfte des Films dreht sich dann darum, dass der Vater dieses Mädchens, gespielt von Clive Owen, diesen Schattenmann auch sieht und sich auf die Jagd nach dem macht und versucht, den irgendwie zu verscheuchen. Und es nimmt dann am Ende noch eine Wendung, die wir natürlich nicht verraten dürfen. Die versucht, das Ganze in einen Erklärungskontext zu setzen, den ich aber auch, glaube ich, nicht verraten sollte, denke ich mal.
Fandst du vorhersehbar?
Vorhersehbar nicht unbedingt. Also du meinst jetzt diesen Erklärungskontext am Ende, wie das aufgelöst wird.
Ja. Also ich hab Hälfte des Films zu meiner Banknachbarin gesagt, so hier, wäre doch lustig, wenn das so und so wäre.
Okay.
Deine Banknachbarin.
Das ist auch eine Hörerin von uns.
Also.
Ja.
Als ihr so in euren Zweierbänken saßt.
Ja, so. Ja, wir saßen ja diesmal hintereinander. Immer so in Zweiergruppen hintereinander. Die 18 Leute, die mit uns im Kino waren, da hatten wir 9 Reihen gebucht. Ja. Und das diagonal durchs ganze Kino.
Genau, ja, ja.
Was meinst du, was das für ein Aufwand ist, die so zu bestellen?
Warum gibt es eigentlich im Kinoplus keine Kuschelsitze? Da kommen wir später zu, okay.
Wo der Chat doch gerade randaliert, könnte der nicht zum Randalieren kommen und Kuschelsitze draus machen?
Ja, das wäre was, so ein paar Armlehnen rausreißen. Nehmen wir zurück zum Film. Vorhersehbar, muss ich sagen, fand ich es nicht, aber öde fand ich's. Also,
ich hatte halt Angst.
Ich hatte auch Angst, aber immer wenn ich ihn gesehen habe, hatte ich dann plötzlich wieder keine Angst, obwohl ich den Schattenmann mehrmals ins Gesicht geblickt habe.
Ich denke, er hatte kein Gesicht.
Nee, er hatte keins, also jedes Mal irgendwie ins Nichts.
Ins Schwarz.
In den weich gezeichneten.
Ja. Da habe ich mir gedacht, so mach doch einfach ein Licht auf die Kamera, dann können wir ihn auch sehen.
Aber. Genau, ja. Dreh den doch einfach mal ins Licht. Aber
ich glaube, Horrorfilmfans werden enttäuscht sein.
Horrorfilmfans werden auf jeden Fall gähnend da rausgehen. Denn das ist exakt der Effekt. Also, was der Film nicht macht, ist am Anfang stundenlang einen auf die Folter spannen, bis man das Monster zum ersten Mal sieht. Sondern er geht direkt in die erste Szene. Der kleine Junge schreibt an seinem Stück Geschichte. Es wird Nacht, das Fenster ist noch offen. Er will kurz irgendwie nach der Katze sehen und sieht direkt am Gerüst außen das Monster hochklettern und beobachtet es. Und es ist direkt in der Kamera zu sehen. Und auch kurz danach können wir ihm direkt ins Gesicht schauen, wo natürlich nur ein schwarzes Loch ist. Aber es ist nicht so, dass das Monster irgendwie uns vorenthalten wird und immer nur im Schatten und so, sondern es ist so direkt da, wir wissen sofort, wer hier der Feind ist. Und man merkt dann auch recht schnell, dass der Film nicht auf so Torture-Porn-Kram setzt. Also es wird überhaupt nicht blutig. Ich glaube, es kommt auch niemand zu Schaden im ganzen Film.
Das ist jetzt, glaube ich, ganz schön gespoilert.
Nee, glaube ich nicht.
Ich glaube schon.
Glaubst du schon? Egal. Wie auch immer. Jedenfalls, es ist nicht gewalttätig, es ist nicht blutig. Es ist auch nicht auf Erschreckeffekte gesetzt, sondern dieser Schattenmann kündigt sich immer irgendwie durch Musik oder durch
die Katze.
Durch die Katze oder durch bestimmte Kameraeinstellungen auf dunkle Ecken, wo man weiß, dass er aus der dunklen Ecke schon mal gekommen ist. Und da kommt er dann halt wieder her. Der Grusel ergibt sich mehr daraus, dass man sich halt die ganze Zeit fragt, wer ist das? Ist das tatsächlich ein Mensch? Ist das übernatürlich? Oder wie, warum, weshalb? Und eben aus der Frage, können nur die Kinder das sehen? Clive Owen sieht es dann irgendwann. Dann kommt irgendwie die Frage auf, die Mutter sieht es nicht? Oder ist das wirklich so oder nicht? Und also daraus bezieht sich so ein bisschen der Grusel vor dieser Figur. Aber es bleibt irgendwie gähn. Also irgendwann interessiert es einen auch nicht mehr so richtig, finde ich.
Er ist hier.
Er verprügelt ihn dann irgendwann.
Er ist hier.
Ja. Ja,
darauf beruht das ja, ne? Also.
Ja, ja, so.
Ja, die Kinder wissen immer, wann er da ist.
Ich spüre, dass er da ist und ja.
Ich weiß, dass er hier im Raum ist und.
Ja. Ich habe gelesen, dass Daniel Brühl da mitspielt.
Ja, Daniel Brühl spielt einen.
Priester.
Einen Priester.
Oh Gott.
Das passt zu Geißel.
Ja.
Daniel Brühl als Priester. Genau.
Ja, und also, das Mädchen heißt Mia Farrow. Das ist doch die Figur aus Rosemary's Baby, oder? Wenn ich mich nicht täusche.
Mia Farrow ist die Ex-Frau von Billy
Allen. Ja, das auch, aber... Ja, wie auch immer. Jedenfalls, diese Rolle von dem Priester, ja, okay, das ist dann so... kriegt dann so eine Komponente von vielleicht hat das mit Teufels Besessenheit zu tun und man muss da vielleicht einen Exorzismus anwenden, ja, deshalb diese Komponente. Was googelt ihr denn da
ist
schon
wieder? Ist die Schauspielerin, die Ex-Frau von Woody Allen.
Ja.
Ihr verspielt die Besessenheit.
Ah, genau. So, dann ist es so gewesen. Und jedenfalls, also die Figur in dem Film heißt Mia Farrow. Und natürlich wird zwischendurch erwogen, ob man da vielleicht einen Exorzismus auf das anwenden muss.
Ah.
Weil sie natürlich vom Teufel besessen sein könnte. Und das ist aber nur so ein Nebenhandlungsstrang, wo Daniel Brühl dann halt auf die Idee kommt, er könnte das mal machen, aber er unterhält sich dann mit so einem älteren Geistlichen, keine Ahnung, ob der jetzt irgendwie da ein Bischof oder was auch immer, oder einfach nur der nächstbeste, so ein alter Sack halt, der auch die totale Karikatur ist.
War doch der Beauftragte für Exorzismus.
In der katholischen. Der ist die totale Karikatur, der grinst so debil und sitzt da rum und macht sich über alles lustig und erzählt ihm was von wenigstens, ja, wenn du da nur hingehst wegen der schönen Frauen und so, also das ist alles so zusammenhangsloser Schwachsinn in diesem Skriptteil. Und dann wird da so ein bisschen Exorzismus versucht, aber irgendwie klappt's nicht und es ist auch alles überhaupt nicht spannend, nicht nachvollziehbar.
Sag mir deinen Namen. Er ist hier. Okay, wir gehen jetzt.
Ja, genau. Oh, es klappt nicht. Okay, dann brechen wir es ab. So. Okay, gut.
So, es ist wirklich so beliebig. Also, ich finde, der Aufbau ist schon ganz gut. So, man merkt, okay, er will das unbedingt machen. Er kann es aber nicht, deswegen baut er es einfach komisch auf, dieses Exorzismus-Gedöns, und versteckt sich auch irgendwo, also nicht irgendwie in offiziellen Räumlichkeiten, sondern irgendwo in so einer Kammer oder so, jedenfalls sieht so für mich aus, bauen das dann auf und machen und tun, aber was dann kommt, ist halt einfach nur lächerlich.
Ja, dann sehen sie halt irgendwelche Gesichter in dieser Statue und fertig, also es ist irgendwie so,
Ja. Gut.
Ja. Am Ende... Die Auflösung, dachte ich dann, naja, immerhin haben sie versucht, es irgendwie zu erklären.
Die mochte ich, die fand ich gut.
Die war okay, aber die reicht nicht, um einen insgesamt mit dem Film wieder zu versöhnen, finde ich. Also mir hat es nicht gereicht dafür. Ich fand es trotzdem insgesamt unbefriedigend. Ich habe einfach die längste Zeit mich gelangweilt. Weiß nicht, wie ihr das seht.
Genauso. Also es dauert zu lang, bis man wirklich diese Auflösung bekommt und auch gerade diese Szene mit der Baustelle, wo der Vater mit seinem Kollegen da arbeitet,
ja, viel zu spät.
Man denkt so, was soll das? Das hat nichts mit dem Film zu tun und irgendwann am Ende weiß man dann, warum die Szene überhaupt da war, oder, und das hat zu lange gedauert.
Ja, aber es ist auch so lieblos reingemontiert. Ja. Es ist nicht so, dass man beiläufig was über den Charakter lernt, was einem hinterher bei der Auflösung hilft, sondern es ist so, du lernst was über diesen Charakter, aber eben überhaupt nicht beiläufig, sondern in Szenen, die einfach so da reinmontiert sind, dass du ganz klar merkst, irgendwie springen wir gerade aus der eigentlichen Geschichte raus und sind für 2 Minuten bei ihm auf der Arbeit, kriegen irgendeine belanglose Side-Story vorgeführt, die dann für 1 Stunde lang nicht mehr wichtig ist, sodass dir von Anfang an klar ist, entweder ist der Regisseur komplett bescheuert, oder aber er hat uns hier gerade was gezeigt, wo wir jetzt bitte aufpassen sollen, weil das später noch wichtig wird. Und das ist so richtig so dran geschraubt von der Seite. Vollkommen nicht überzeugend auch.
Es wirkt für mich fast wie nachgedreht.
Ja, es war so dran geklebt.
Ja, es hätte wahrscheinlich auch ohne funktioniert.
Also ja, wahrscheinlich
effektiv brauchst du es nicht.
Man hätte es halt irgendwie, keine Ahnung, wenn es in die Geschichte eingebaut ist, dass es nur erzählt worden wäre aus irgendwelchen...
Zum Beispiel
aber so plakativ vorgeführt, wie da sein Kollege da abstürzt. Und ja.
Jetzt zeigen wir euch nochmal das. Klick.
Nee. Ja, vor allen Dingen dann ist es so, so irrelevant für wirklich 1 Stunde in dem Film. Stefan hat gerade auf seinem elektronischen Notizzettel seine gleich abzugebende Bewertung 1 Punkt nach unten korrigiert. Sehr schön. Okay, ja, dann kommen wir doch gleich mal zu den Bewertungen, oder?
Ja, ich hatte als erstes 5 dahingeschrieben, weil der Film einfach für mich neutral ist. So, ja, nicht gut, nicht schlecht, aber ich finde ihn doch jetzt eher schlecht, nachdem wir nochmal ausgiebiger darüber gesprochen haben. Und
nachdem der Bob nochmal ausgiebiger darüber gesprochen hat. Ob der Bob dich da nicht beeinflusst hat?
Nee. Wir beeinflussen ja gegenseitig nur Leute, also wenn er jetzt nochmal einen Film von diesem Regisseur sieht, dann wird er den schlecht finden, weil ich den jetzt schlecht geredet. So war das doch.
Nein, aber ich.
Aber zum nur Beispiel, wenn du nicht dabei bist.
Aber ich zum Beispiel habe euch ja dazu verleitet, Rubbel die Katz nicht so gut zu finden, obwohl wir dann alle doch relativ hohe Punkte gegeben haben.
Ach Gott. Ja. Diese Hörer mit ihren Unterstellungen, das ist schwierig.
Das bringt gar nicht.
Uns völlig aus dem Konzept.
Naja, egal. Also 4 Punkte?
Ja, 4 Punkte.
Ja, es wäre jetzt so auch die, ich hätte 4,5 gesagt, aber ja, ich sage 4,5.
Ein bisschen beeinflussen.
Nee, ich sag 4,5. Ist auf jeden Fall unterdurchschnittlich, allerdings für so einen Gruselfilm oder wenn es jetzt so ein Torture-Porn-Müll gewesen wäre, hätte ich deutlich weniger gegeben. Also in diesem Bereich, dass ich Grusel und Horror nicht mag, fand ich es wenigstens angenehm, dass ich nicht andauernd mit abgerissenen Gliedmaßen und ähnlichen Dingen gefoltert wurde.
Das ist eine interessante Herangehensweise, weil ich ja das manchmal jetzt schon so probiert habe, dass ich so eine zweigeteilte Bewertung hatte, wo ich versucht habe, das irgendwie so für mich persönlich zu bewerten und dann zu sagen, naja gut, aber im Rahmen des Genres, was ich nicht mag. Aber bei dir ist jetzt die Logik so, dass du sagst, versagt im Genre, dadurch vielleicht ein bisschen besser, als ich es sonst gefunden hätte.
Nee, also ich kann das nicht beurteilen, wie das im Genre... Horrorfans werden sicherlich total enttäuscht, okay, weil es ist kein Horror. So Gruselfans werden sicherlich irgendwie über die
krude Story meckern. So Suspense mögen, das könnte ich mir vielleicht vorstellen.
Nee, ich glaube, die würden echt über die krude Story genauso ranten wie wir. Und ja.
Liebe Hörer, die ihr solche Filme mögt, sagt doch immer was.
Genau.
Ihr bräuchte einen Rückkanal. Stell dir vor, der verehrte Hörer sitzt jetzt im Bus, hört das gerade und könnt jetzt direkt da reinsprechen und sagen, Leute, so und so sieht's aus.
Deine Bewertung, Martin? Das war ein...
Das war einmal Brummen.
Nee, ich gebe 3 Punkte.
Euphorische 3 Punkte.
Euphorische 3 Punkte, ja.
Die Claudia. Ihr merkt es schon in ihrer Stimme, sie ist euphorisch vorgeprägt heute zur Aufnahme erschienen. Du weißt jetzt gar nicht, was kommt? Ich mache eine Überleitung zu Jonas.
Ja, das habe ich mir schon gedacht.
ja, wir hatten ja Beschwerden, dass du zu euphorisch warst, die letzten Ausgaben. Deswegen bist du heute ein bisschen gedämpfter.
Hat es jemand gesagt?
Ja, habe ich gehört.
Haben nicht die Leute eher geschrieben, es ist eine miese Gurke, die euch alles andere auch schlecht redet?
Nee, sowas, also das kann ich mir nicht vorstellen.
Ja, also
mit Goodfellas.
Stimmt.
Was? Ich bin eine miese Gurke, ihr habt sie wohl nicht alle.
Nein, ich bin die miese Gurke.
Ach so. Irgendjemand hat geschrieben, dass Goodfellas als Serie.
Hat unser Freund Stefan Q geschrieben.
Ah.
Ja.
Unser Freund Bouillon wurde wieder verhaftet von unserem Spam.
Bull Lion.
Ja. Bull Lion. Wurde wieder verhaftet von unserem
Spam-Spot.
Ja. Ja, und zwar richtig. Also er wurde einfach, er wurde nicht als könnte Spam sein markiert, sondern er wurde einfach in den Müll geschmissen. Sofort. Boom, du bist Spam.
Ja.
Aber er hat das irgendwie zweimal abgeschickt.
Er hat ihn dann nochmal abgeschickt, ja, und irgendjemand hat einen gerettet und ich habe dann den anderen auch im Müll gefunden und habe gedacht, hä, das kenne ich doch schon, den Text habe ich doch schon mal gelesen.
Okay. Ich habe ihn dann gerettet.
So. Wir reden aber über Jonas.
Du wolltest über Jonas reden.
Ja, du ja vielleicht auch, weil ich hast ihn ja schon vor viel längerer Zeit.
Ich habe ihn gesehen in der Sneak irgendwann im letzten Jahr.
Ende November oder Anfang Dezember.
Ja, genau.
Ja, genau. Ja.
Christian Ulm spielt einen 16-jährigen Schüler. 18-jährigen Schüler.
Zweimal sitzgebliebenen 18-jährigen.
Ach stimmt, der darf ja auch schon Auto fahren.
Ja.
Der dann irgendwie die letzte Chance an einer Schule bekommt und dort jetzt alles richtig machen möchte.
Stimmt, nur das Besondere daran ist ja, er spielt diese Figur nicht nur im Film, sondern auch im Leben. Hat ja tatsächlich da irgendwie 2 Monate oder so an dieser Schule ist er in den Unterricht gegangen, ist irgendwie morgens um 5 Uhr aufgestanden, damit sie ihn in der Maske auf 18 trimmen können. Dann ist er pünktlich um 8 in die Schule, meistens pünktlich um 8 in die Schule gegangen und hat dann eben dort den Schulalltag mit den Leuten verbracht, hat sich nachmittags mit Freunden getroffen und ja, hat dieses Leben gelebt des 18-Jährigen wieder. Hat versucht, in Mathe Anschluss zu finden und Logarithmen zu lernen und so ein Zeug.
Wussten die Schüler das?
Also ich habe ein Interview mit ihm gesehen, wo er gesagt hat, rechtlich mussten sie natürlich von den Lehrern und von den Eltern das Einverständnis einholen. Und er ist davon ausgegangen, dass zu den Schülern, zu den meisten das durchgesickert war. Also was sie natürlich wussten, ist klar, die Anwesenheit der Kameras und so haben sie natürlich gemerkt. Aber auch, dass er das ist und sowas und was das für ein Projektprinzip ist, eigentlich wussten sie das wohl. Also hat sich dieses Wissen wohl schon ziemlich verbreitet. Und für mich fällt, also ich bin begeistert von diesem Film, du nicht so anscheinend. Das können wir ja gleich nochmal ausloten. Was mich an dem Film begeistert ist, im Prinzip gehört der für mich ins gleiche Genre wie I'm Still Here. Und bei I'm Still Here fand ich, dass es revolutionär ist, dieses Genre. Und ich dachte eigentlich, dass es lange keinen weiteren Film in diesem Genre geben wird. Weil ich nämlich das Besondere an dem Film finde, ist, es ist nicht so wie bei Bruno oder bei diesen ganzen anderen Sacha, wie heißt er, Cohen, Baron Filmen ist, Baron Cohen, dass er eben einzelne Situationen provoziert und dann irgendwie mit seinem angeklebten Bart oder was auch immer dahin geht und irgendwie eine bestimmte Eskalation herausfordert, sondern in diesem Format ist es so, dass die Kunstfigur sich selbst eigentlich der Situation ausliefert und eben das Leben der Figur lebt auch, so dass es für sowohl die Figuren, die Personen um diese Figur herum unmöglich wird, das voneinander zu trennen, aber eben auch für uns als Zuschauer nicht. Also ich finde, das Interessante daran ist, dass es so ein Hybrid-Genre zwischen dokumentarisch, irgendwie doch auch fiktional, Selbstversuch. Und ich finde eben, für mich ist das Interessante daran, dass ganz offensichtlich das Umfeld dort, obwohl die eben darauf vorbereitet waren, was da passiert, auch die Lehrer eben zum Beispiel, außerstande sind, auf was anderes als auf die Kunstfigur zu reagieren natürlich. Weil wir als Menschen unfähig sind, dieses Wissen, dass das eine andere Person ist, eine bekannte Persönlichkeit und dass es eben alles nur ein riesen Fake ist. Wir sind nicht in der Lage, dieses Wissen über einen längeren Zeitraum irgendwie präsent zu halten. Und letztendlich interagieren sie dann mit der Kunstfigur. Und das fasziniert mich, diese doppelte Brechung,
genau,
die da entsteht.
Hast du quasi die Frage beantwortet, die ich eigentlich gerade stellen wollte, wie das.
Okay.
Weil ich habe auch Ausschnitte gesehen oder Trailer-Parts so und habe auch immer gedacht so, wie kann es sein, dass da eine Kamera ist, ja, die auch mitschwenkt und sich mitbewegt in irgendeiner Form, also nicht irgendwie versteckt im Schrank hinter einer Glasscheibe ist und trotzdem funktioniert dieser Quatsch, sag ich mal, also dieses Vorspielen, aber im Grunde hast du es jetzt schon beantwortet.
Ich habe es mal also als Forschungsprojekt in der Studienzeit mal gehabt, also Videofilm im Unterricht.
Okay.
Und es ist tatsächlich so, du stellst die Kamera einfach ein paar Tage vorher rein, ohne dass die das aufnimmt und setzt dich nur mit dem Unterricht. Am Anfang gucken sie alle, ja, und die Lehrer geben sich besonders Mühe und schauen nach der Kamera, aber ein paar Tage später, teilweise schon wirklich Stunden später, ist die Kamera weg. Also wirklich, wie du sagst, so komplett aus dem Bewusstsein aller Beteiligten raus, weil letztendlich ist in so einem Klassenraum immer so ein festes Verhaltensmuster herrscht dort. Und das kannst du nicht einfach abstellen. Du kannst nur über einen ganz bestimmten Zeitraum kannst du eben wirst du dir bewusst, okay, ich muss mein Verhalten jetzt irgendwie ändern, weil es wird aufgezeichnet, andere Leute können das sehen, aber das kannst du nur einen ganz kurzen Zeitraum aufrechterhalten, weil dann fällst du wieder in die gewohnten Verhaltensmuster zurück und vergisst letztendlich die Kamera. Also es ist wirklich ganz interessant, aber es wird auch wirklich darüber geforscht,
dass es so ist, ja.
Dass es so ist und wie das funktioniert. Und deswegen macht man das so, wenn man wirklich da eben so ein Projekt eben umsetzen will, dass man erstmal wirklich die Leute, die da mitspielen sollen, an die Kamera gewünscht, das Ding einfach rein, es ist da und irgendwann vergisst du es wieder.
Ja, und mich fasziniert hier eben der Selbstversuch, der besteht ja darin, dass einerseits Christian Ulm da eben reingeht und sich eben dieser Situation wirklich ausliefert und eben auch, also ich finde das auch glaubhaft, zum Beispiel wird dann wieder in Mathe an der Tafel gedemütigt, so wie man als Schüler an der Tafel gedemütigt wird und so. Und sowas passiert dann. Andererseits versucht er eben auch, er versucht zum Beispiel Freunde zu finden und dann sieht man, natürlich hat er es wie als zweite Hälfte 30 oder sowas, ja, natürlich hat er eine Form von Selbstbewusstsein und sowas, die jemand so nicht hat, aber gleichzeitig greifen doch auch wieder Sozialmechanismen, die auch bei einem 18-Jährigen, der zweimal sitzen geblieben ist und diese Klasse, er steht dann so, stellt sich so dazu zu Leuten und du siehst eben, wie unangenehm das Soziale ist. Also ich finde da einfach sehr vieles irgendwie einfach soziale Wirklichkeit, die erstaunlicherweise da quasi im Reagenzglas reproduziert wird in gewisser Weise durch ihn eben auch. Obwohl natürlich das Umfeld echt ist.
Ist es jetzt da ein Drama oder ist es eine Komödie? Welches Genre?
Also es ist irgendwie Doku und es ist eine Komödie auch auf jeden Fall. Also
das ist schon eher lustig.
Wir hatten so eine Art Film ja schon mal vor ein paar Jahrzehnten mit Heinz Rühmann. Ne?
Also das ist
genau, das ist der Unterschied. Bei Heinz Rühmann war das halt einfach eine Szene und die war geschrieben und wurde gespielt.
Ja.
Und mein Problem war halt, ich bin da ins Kino gegangen, Sneak. Ich mache jetzt den Scherz mit Originalsprache und Sneak nicht. Und schau diesen Film und war mir halt dessen nicht bewusst, dass das eben sowas ist wie I'm Still Here. Sondern ich dachte so, ja, was spielen die denn so scheiße?
Okay.
Warum ist da eine Kamera im Bild?
Die anderen sind alle echt, gell?
Ja, also. die spielen halt so echt, aber eben nicht so, wie ich das im Kino sehen will, sondern...
Klar, es ist keine dramatisierte Wirklichkeit, sondern das ist um ihn rum ist Wirklichkeit.
Ne? Genau, es ist halt durch den Schnitt sehr komprimiert und krass zusammengefasst. Man denkt, also mir ging es jedenfalls so, ist das jetzt doch so ein Doku-Dings, dass das echt ist? Nee. Also, dann passieren halt so manche Situationen, das mit der Lehrerin oder so, du denkst so, nein, das ist geschrieben, ist doch alles geschrieben. Und deswegen fand ich auch den Film nicht so gut, weil er einfach so schlechte Schauspieler.
Aber die Szene ist nicht geschrieben, ne? Sondern nur sein Teil ist geschrieben. Also
ja, natürlich.
Also geskriptet ist immer nur, was Jonas tut, in gewisser Weise. Und die anderen Leute, die interagieren mit dieser Kunstfigur.
Genau, und er reagiert dann wieder zurück.
Genau, natürlich. Und das Interessante daran ist eben nicht, also anders als jetzt bei Bruno und so, geht es auch nicht darum, die anderen Leute bloßzustellen oder so, sondern es geht darum, diese Figur irgendwie funktionieren zu lassen in diesem Umfeld. Und also mich fasziniert das unglaublich. Und ich glaube schon, dass es so ist, dass der Film davon profitiert, wenn man vorher weiß, wie das funktioniert und wie dieses Projekt aussah und so weiter. Also wahrscheinlich hat es mir geholfen, dabei ihn eben positiv anzunehmen.
Ich glaube, ich hätte ihn auch ganz anders gesehen. Also jetzt auch im Rückblick, ist ja jetzt irgendwie einen guten Monat her, finde ich ihn mit dem Zusatzwissen irgendwie doch wesentlich spannender. Ich habe mich da wirklich nur so, was ein Scheiß, das nervt. Lass mich in Frieden. Ich gehe jetzt gleich aus dem Kino raus. Was ist denn das? Und habe mich dann auch im Nachhinein nicht mehr danach erkundigt und gelesen, sondern so, gut, dass ich hier raus bin und gehe. Und jetzt eben mit diesem
Hintergrundwissen. Ja, also ich finde einfach, also ich finde wirklich, dass Christian Ulm da gut ist. Ich finde auch, dass er sehr echt wirkt als 18-Jähriger, absurderweise.
Super, der wird total klasse.
Und nicht geäußert. Ja, die haben ihn eben so hingeschminkt und die Frisur irgendwie so, die Haare halt ins Gesicht und sowas. Aber ich finde, er wirkt so wie so ein schluffiger
Justin Bieber Frisur. Und erkennt man ihn als Christian Ulm?
Ja, gut, er sieht schon ein bisschen aus wie Christian Ulm in der Rolle, aber jetzt nicht so in your face, dass du sofort denkst, so, der Ulm. Sondern er ist eine Figur irgendwie, die du so akzeptierst. Und ich meine, dann gibt's halt so, sie haben dann so ein paar Sachen reingeskriptet, wie zum Beispiel, es gibt eben eine kleine Liebesgeschichte, er verliebt sich in eine Lehrerin. Da habe ich auch drüber gelesen, dass er eben vorher, dass sie dann überlegt hat, nur sie wollte eine Liebesgeschichte, aber Liebesgeschichte mit einer Schülerin ging natürlich nicht. Allein schon wegen des Altersunterschieds und sowas. Und deswegen war dann klar, er verliebt sich in eine Lehrerin. Er verliebt sich in eine seiner Lehrerinnen und das ist wundervoll, wie er dann sie so anschmachtet. Und es kommt dann auch zu tatsächlich, er offenbart seine Liebe, was eine schreckliche Szene ist.
Weil wir, das ist so schlimm.
Weil das Schlimme an dieser Szene ist eben, wir leiden mit ihm und wir denken dann so, oh nein, tu's nicht. Das ist so schrecklich. Ja? Und also es gibt eben mehrere Szenen, die sind einfach, man leidet mit ihm als Figur, die eben auch Dinge tut, die sie besser nicht tun würde. Er hat eben insgesamt, hat er so eine, er hat ja dort quasi so eine allerletzte Chance, er hat auch so eine Probezeit und alle Lehrer, der Direktor sagt ihm auch, alle schauen genau, was du machst und dann wird eine Prognose am Schluss abgegeben, ob du eben, also hopp oder top, ob du hier bleiben darfst oder ob du raus bist. Mhm. Und er hat auch so eine Art irgendwie, die Leute trotz seiner miesen Leistungen mit seiner Persönlichkeit dann doch irgendwie für sich einzunehmen. Also und zwar sowas, irgendwas, was so zwischen Frechheit und dann irgendwie doch auch liebenswert ist. Also er leistet sich schon manchmal so gegenüber dem Direktor so Sachen oder die zum Beispiel die Sekretärin vom Direktor oder der im Vorzimmer, die heißt Frau Hirse und da sagt er immer Hirse, Brei. Frau Hirse, Brei. So. Also es gibt dann so kleine Sachen, die eben so. Aber ich finde eben, also ich habe so gelacht während des Films. Er hat mich so amüsiert. Ich finde, eben wie gesagt, ich finde, das gehört zum selben Genre wie I'm Still Here. Ich kenne sonst keine anderen Filme bisher, die zu diesem Genre gehören. Und I'm Still Here hat mich noch, also ist natürlich viel existenzieller, weil bei I'm Still Here ist es diese Zerstörung, die da stattfindet,
ja.
die reibt einen natürlich auf. Das ist hier nicht der Fall. Hier ist es schon so, also ich habe am Schluss ein bisschen geweint, muss ich schon sagen. Ich war ein bisschen gerührt am Schluss, aber es ist nicht so aufreibend, aber ich finde trotzdem, also ich finde es ein sehr gelungener Film. Ich finde Christian Ulm schrecklich unsympathisch, aber ich finde trotzdem, dass es ein sehr gelungenes Projekt ist. Ja, also mir hat er gut gefallen.
Punkte?
Ich gebe 8 Punkte.
Ich kann keine Punkte mehr geben.
Jetzt habe ich dich so zum Positiven beeinflusst.
Er wird heute andauernd. Ich habe ihn runtergerissen und hast ihn aufgezogen.
Ja, nee, weil mir eben diese Erklärung gefehlt. Ich hätte mich natürlich danach auch mal erkundigen können, aber irgendwie.
Ja, gut, aber wenn du.
Ich habe schon keine Lust mehr.
Aber wenn du einen Film in der Sneak vorgeklatscht bekommst, ihn nicht besonders magst, dann fängst du ja normalerweise nicht an, irgendwie groß zu recherchieren, sonst schon, warum hat mir der jetzt nicht gefallen oder ja, so.
Dann hätte man noch eine von diesen berühmten Einblendungen mal machen können, wo irgendwie so Buchstaben irgendwie verschwinden.
Nee, ich meine, es gibt schon so eine Einblendung am Anfang, die sagt, dass er eben an dieser Schule war und so, aber ich glaube, dass gerade diese Frage, wie viel wussten die, wie hat das funktioniert und sowas, was halt doch ein bisschen mehr Erklärungen, das ist ganz gut, sowas zu wissen für diesen Film. Also ja, also mich hat er also sehr gut unterhalten.
Hörer, die Lust auf so Filme haben, die kann ich da wirklich hinschicken.
Ja, also ich kann es ja niemandem mehr raten, weil doch gerade ein Hörer geschrieben hatte, dass er auf meinen Anraten hin I'm Still Here angeschaut hat und er hat ihm überhaupt nicht gefallen.
Dann rate ich das. Dann sag du gar nichts. Also wenn ihr Lust habt auf sowas, wenn euch I'm Still Here gefallen hat, damit ist der ja eh raus.
Genau, also wenn ich sage, gleiches Genre, aber nicht so gut, nicht ganz so gut wie Ärmste hier, wird diese Person den Film jetzt gleich anschauen.
Tja.
Ja.
Nee, aber ich mochte ja seine, also dieses Mein Freund, ja. Mein Dingsbums-Freund, wie hieß das? Da war noch irgendein Adjektiv dazwischen.
Mein neuer Freund, nee, mein
erfundener Freund.
Irgend sowas, das mochte ich ja gar nicht.
Ja.
Aber die komische Late-Night-Show mit Stuckrad Barre, die er immerhin produziert und wesentlich verantwortet hat, wie hieß das? Stuttgart Barre Late Night, glaube ich einfach nur. Das mochte ich sehr.
Ich glaube auch, das, was für dich ist, habe ich hier drauf geschrieben.
Das ist jetzt abgesetzt worden, die Late Night Show. Jetzt gibt's Neo Paradise an dem Sendeplatz.
Ah.
Was besser ist, gebe ich zu. Guckt ihr Neo Paradise?
Nein.
Irgendjemand von euch?
Also ich habe es einmal gesehen, aber...
Ich finde es herrlich, krawallig, finde ich super. Ich
finde es lustig, aber es ist irgendwie nicht so mein Format.
Da, wo Anne in der Ecke steht immer, oder was war das?
Das ist da, wo immer die Band, wo sie auch stehen. Damit es weitergeht.
Ja.
Schöne Flashmob-Aktion. Irgendwo in die Landschaft zu gehen und sich irgendwo hinzustellen. Und als Protestaktion einfach nur im Weg rumzustehen. Und wichtig ist die Regel, du darfst, während du da stehst, nicht mit der Außenwelt kommunizieren. Und sie haben halt echt fiese Sachen gemacht, sich irgendwo in Kreuzberg auf dem Zebrastreifen gestellt. Einfach mal 5 Minuten in der Mitte auf dem Zebrastreifen stehen, bis die Lkw-Fahrer dich anhupen von hinten und du wütend von Autofahrern, die aus ihren Autos kommen, weggescheucht wirst. Oder auf dem Alexanderplatz auf den Straßenbahngleisen stehen. Wow. Straßenbahn ankommt, hinter dir anhält und dann einfach stehen bleibt. Und dann steht hinter der Straßenbahn schon die zweite. Der Typ steht immer noch da. So, so Aktionen. Schön. Okay. Schön krawallige Jugendsendung, finde ich hervorragend. Ja. Hat aber nichts mehr mit Christian Ulm zu
tun. Mit schlecht und gut reden würde ich kurz noch einen Querverweis zu einem früheren Podcast leisten, den wir
machen. Soll ich mal zufällig drei Nummern sagen?
Drei Nummern?
Ja, 202.
Ja, genau. Ah. Nein, ich wollte nur sagen, jetzt läuft, ist er jetzt schon angelaufen oder läuft gerade an? Auf jeden Fall haben ihn jetzt schon ein paar mehr, auch in Sneaks und so weiter gesehen. Vielleicht jetzt auch schon regulär im Kino. Der Film Drive mit Ryan Gosling. Der einen ziemlichen Hype erlebt im Moment, unglaublich bejubelt wird, alle finden ihn fantastisch, ich nicht. Also ich habe ihn schon im August in der Sneak gesehen und habe in der Folge 202 auch schon was drüber gesagt.
Nicht ganz so positiv.
Meine Kurzanalyse ist, dass die erste Hälfte des Films fantastisch ist, so unglaublich gut. Und dann ist die zweite Hälfte für mich ist ein böser Griff ins Klo, weil offensichtlich ihr Drehbuchschreiber gestorben ist und sie dann
überfahren
ohnmachtlos Drive. War und dann haben sie mit wilder exzessiver Gewalt das irgendwie ausgeglichen. Und mir ist schon klar, ich hatte die Diskussion auch schon mit jemandem, der sagt, das ist wie ein schlanker Lynch. Ich bin nun auch überhaupt kein Lynch-Fan. Und mein Fazit dazu ist, wer wie ich Lynch und Tarantino für tendenziell eher überbewertet hält, wird die zweite Hälfte des Filmes hassen, so wie ich es tue.
Aber, das heißt, bis zur Hälfte gucken, dann ausmachen und gehen.
Nein, aber viele Leute finden diesen Film offensichtlich fantastisch. Ich persönlich bin auch der Meinung, es ist ein Film, bei dem es sich durchaus lohnt, ihn anzuschauen und sich eine eigene Meinung drüber zu bilden. Ich persönlich möchte aber dem Hype widersprechen. Und ich glaube, ich habe damals auch eine zweigeteilte Wertung abgegeben. Ich glaube, irgendwie 9 Punkte für die erste Hälfte und dann 2 Punkte für den Rest.
Das heißt, wir fordern auch hier unsere Hörer auf, schaut euch den Film an und schickt uns ein Audiobuch.
Genau. So wie das ja zu Tree of Life niemand getan hat.
Im Chat steht gerade 26. Januar, läuft da.
Ah, okay. Ja. Gut, aber kommt jetzt offensichtlich vermehrt
auch. Ja, gut, man kann sich ja auch im Internet illegal runterladen.
Was wir nicht empfehlen möchten, aber.
Nein.
Da kann man abgemahnt werden.
Echt?
Ja.
Wenn man das
runtergehört.
Aber was legal sind, doch diese Streaming-Plattformen, oder?
Ja, da gibt's legale, aber auch da wirst du den Film nicht vor Kino stattfinden. Nee. Wenn du ihn vor Kino stattfindest, ist es 100% illegal, sagen wir es mal so.
Ach, er läuft in Amerika schon, ich lasse mir von da.
Ja, aber dann musst du irgendwelche miesen Tricks anwenden.
Könnt ihr rüberfliegen.
Das könntest du machen.
Wir fordern auf jeden Fall unsere Hörer nicht zu irgendwelchen illegalen Taten auf. So.
Aber Nein. Sie sollen uns Audiobooks schicken.
Ja.
Das ist nicht illegal. Sind auch
legal, oder?
Sie können ja auch gerne eine Meinung über einen Film äußern, den Sie noch nicht gesehen haben.
Kauft euch auch eure Kinokarten, geht ohne Videokamera ins Kino und kauft immer nur DVDs und Blu-Rays. Genau. So, jetzt haben wir alles durch.
Und kauft euch die nächste Folge des Sneakpot.
Genau. Drückt den Flatter-Button. Wie auch immer.
Nicht die Bootleg-Version.
Genau.
Die gibt's auf www.sneakpotbootlegs.de.
Das ja. Tötet die
Industrie. Glaube ich nicht. Nicht solange du nicht diese Domain registrierst.
Deswegen.
Wer echte Bootlegs hören will, wir machen manchmal Livestreams. So, jetzt anderes Thema. Wir haben einen Star unter uns. Ist das eine Überleitung?
Holt mich hier raus oder was müssen wir jetzt an der Stelle sagen?
Wer ist der Star?
Der Robert, er wird Deutschland, das ganze Land im Curling vertreten in Japan.
Oh mein Gott,
du bist,
alleine?
Du wirst da hingesendet als bester Curler von Deutschland, oder?
Ja,
offiziell. Bester Curler so. Of the Universe.
Nein. Er spielt ja gegen die anderen Nationen Curling. Ja. Curling ist das mit den großen Steinen, die man übers Eis schiebt und dann vorne wegfegt.
Wischt.
Naja, ob fegen oder wischen ist das gleiche. Wie blöd sieht das aus, wenn du staubsaugen würdest von weg?
Ja, aber fegen ist nicht das gleiche wie wischen, genauso wie fegen nicht das gleiche ist wie staubsaugen.
Ja, also es, klar.
Nein.
Gibt's eigentlich auch so Mini-Curling mit kleinen Steinen und Zahnbürsten?
Nee. Also das ist
Tischcurling.
Vielleicht. Könnte man mal überlegen.
Das wollen wir mal finden. Das Brett packst du irgendwie so eine halbe Stunde in die Tiefkühltruhe und dann kannst du eine Viertelstunde Curling spielen.
Jetzt habt ihr den Bob schön anmoderiert und lasst ihn nicht reden.
Nee, ach so, jetzt. Die müssen sich erstmal austoben, die kommen dann schon zur Ruhe.
Geht doch auch mal in den Chat und macht da ein bisschen Randale und dann kann der Bob mal was erzählen.
So, du fliegst nach Japan.
Ich fliege nach Japan. weil dort Curling gespielt wird und man hat dort...
Was ist das? Meisterschaften oder?
Die haben da so ein Turnier, das sie jährlich wieder austragen, seit sie dort 1998 die Olympischen Winterspiele hatten. In Nagano waren die damals. Ja. Und in dem Ort, wo damals die Eishalle war, wo die Curling-Wettbewerbe stattfanden, machen sie seither so eine Art Erinnerungsturnier an damals und laden regelmäßig die Nationen wieder ein, die da teilgenommen haben. Und dieses Jahr hat der Deutsche Curling-Verband, als er die Einladung bekommen hat, unser Team bedacht und hat gesagt, ihr fahrt und vertretet
uns. Die schicken da sonst die Spitze, wie heißt die deutsche Spitze, Cup und wie heißt der
andere? Ja, die Cup und Stock, die Teams gibt's nicht mehr so richtig. Also das Team Cup gibt's noch, aber das Team Stock hat sich aufgelöst, hat sich mit den Resten vom Team Cup so ein bisschen verwurstet zu einem neuen Team. Die waren da aber in Japan schon ein paar Mal und haben dies Jahr wohl irgendwie keine so richtige Zeit, wie auch immer.
Jetzt seid ihr es.
Wir haben
dann irgendwie
dieses Jahr in der
Liste quasi.
Ja, ich weiß nicht, ob wir direkt die Nächsten in der Liste sind, aber zumindest hat man aus Gründen, die ich nicht ganz weiß, wie auch immer, man hat uns gefragt.
Ihr müsst ja schon irgendwie in Deutschland zumindest mal zu den Top Ten gehören, dass man da irgendwie dabei ist, oder?
Ja, wir spielen seit Jahren.
Liebe Hörer, seid ihr euch dessen bewusst?
Genau. Wisst ihr das eigentlich? Wir spielen seit Jahren.
Robert angeben, oder?
Wir spielen seit Jahren deutsche Meisterschaft regelmäßig mit und insofern natürlich weiß der Deutsche Curling-Verband, dass es uns gibt und irgendwie haben sie uns jetzt gefragt, ob wir dahin fliegen möchten. Und das machen wir natürlich.
Du hast ungefähr 24 Millisekunden überlegt.
So ungefähr. Okay. Ich habe erstmal geguckt, wie weit das von Fukushima weg ist. Und dann habe ich 24 Millisekunden überlegt und habe dann zugesagt. Und natürlich musste das ganze Team zusagen, aber die anderen haben ähnlich schnell entschieden.
Zahlst du das oder zahlt der Curling-Verband das, weil der sagt, wir möchten, dass
das dahin fliegt? Das zahlen zum Großteil die Japaner, aber wir zahlen was dazu.
Okay.
Und
wie lange fliegt man nach Japan?
11 Stunden 30 oder 11 Stunden 50 oder sowas.
Mit Zwischenlandung?
Nee, wir haben Direktflug genommen. Ich habe geguckt, so der billigste Flug nach Japan, wie kommt man da rüber, um möglichst wenig Geld auszugeben? Und es kommt als allererstes Zwischenstopp in Moskau mit Aeroflot. Da dachte ich mir so, ich weiß nicht so richtig.
Die schönsten Flugstrecken Russlands.
So ungefähr. Und dann hätte es noch...
Mit dem Zug weiter.
Ist auch nur die ersten 40 Mal schön.
Nee, also mich hat dann nicht die Zwischenlandung in Moskau hätte mich nicht abgeschreckt, aber die Aeroflot so ein bisschen, muss ich zugeben. Ich weiß nicht.
Ach stimmt, du kannst ja noch Russisch. Hättest ja da noch ein bisschen...
Naja, mein Russisch ist sehr, 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 sehr eingerostet, würde ich mal vorsichtig formulieren. Die anderen Varianten wären dann irgendwie gewesen über Paris und so mit, also da fliegst du erstmal in die falsche Richtung los und das ist alles Käse und dann hast du halt irgendwie so 15, 16 Stunden insgesamt, die du da zubringst. Da haben wir dann.
Fliegt er mit Lufthansa.
Fliegen mit Lufthansa A380 und probieren wir den neuen Vogel mal aus. Und fliegen direkt. Was
da ist auch eine Bar drin, oder?
Zeit spart. Ja, vermutlich nur oben, wo die Leute mit den teuren Karten sitzen.
Aber du kannst ja mal hochgehen und trinken. Mal Manhattan trinken.
Genau.
Du kannst dich auch als Barkeeper mal anmelden.
Das ist eine gute Idee.
Mal drei Stunden Dienst und dafür darfst du die restliche Zeit dann frei trinken.
Das ist echt super.
Naja, wir haben jedenfalls uns vorne und hinten noch Zeit in Tokio dran gehängt, ein bisschen. Wir haben leider hinten raus nicht ewig Zeit, weil direkt, wenn wir aus Tokio zurückkehren, habe ich einen Tag, um meinen Jetlag loszuwerden und dann müssen wir nach Garmisch-Partenkirchen, weil dann deutsche Meisterschaft im Curling ist.
Oh.
Also das, ja. Ich habe so 2 Wochen Dauercurling vor mir mit kurzen Reisezeiten zwischendrin.
11 Stunden Flug.
Ich bin auch noch 2 Tage Tokio dazwischen. Aber das Turnier selbst ist irgendwie nett gemacht. Es geht mittwochs los und geht bis Sonntag, was für ein internationales Turnier jetzt nicht sonderlich lang ist, so eine EM oder WM, die geht gerne über eine Woche. Okay. Aber für so ein normales Turnier, wie wenn man so Vereinsturniere spielt oder eine deutsche Meisterschaft, die halt nicht so wahnsinnig viele Teilnehmerteams hat, die gehen dann in der Regel eher so Freitag bis Sonntag oder mal hat man eins, was Donnerstag bis Sonntag oder so.
Und da spielt ihr eventuell auch gegen den amtierenden Weltmeister oder so?
Nee, die Kanadier, die schicken zu diesem Turnier wohl traditionell ihren Universitätsmeister. Was in Kanada aber trotzdem bedeutet, dass da ein extrem starkes Team kommt, weil in Kanada Curling so ein...
Sagt man da, die fegen euch vom Feld oder die wischen euch vom Feld?
Das kannst du ausdrücken, wie du willst. Die sind auf jeden Fall höchstvermutlich
ein Hauch,
2 bis 8 Hauch besser als wir.
Die trainieren 2-mal am Tag oder was?
Vermutlich, ich weiß es nicht. Ich kenne ihr 2-mal 1,5 Mal die Woche, so, kommt drauf an. Manchmal auch nur.
Das ist schon unfair.
Einmal die Woche.
Kannst du nicht mal deinem Arbeitgeber sagen, soll ich da mehr Curling-Freizeiten geben und da.
Erklär das mal meinem Arbeitgeber, ich gebe dir mal eine Telefonnummer. Also, ja, das Kanada zu schlagen wird sicherlich schwierig, genauso wie es schwierig werden wird, China zu schlagen, die auch in den letzten Jahren versucht haben, massiv solche Sportarten zu entern und da ihre Goldmedaillenstatistik bei den Olympischen Spielen zu verbessern. Und die haben einen ziemlichen Durchmarsch hingelegt. Also wenn man sich das so anguckt, wo China im Curling vor 5 Jahren war und wo sie letztes Jahr waren, okay. Also die belegen jetzt regelmäßig irgendwie Silber- und Bronzeplätze und vorher waren die einfach nicht existent auf dem Feld. Und die haben das einfach aus dem Boden gestampft und durchgezogen. Ja, und weiß nicht, die anderen Teams, man wird sehen, die sind alle jünger als wir. Ich glaube, wir sind im Altersschnitt sind wir das älteste Team.
Echt?
Ja. Das sind ja die restlichen Teams.
Du bist auch kaum älter als 25,
19, oder? 24, 22, 23 und dann haben sie noch meistens noch einen Erfahrenen dabei, der ist dann 38. Und
wie viele Teams kommen da?
Da hast du mich erwischt. Ich glaube, sowas wie 8 oder 10 Herrenteams oder 7.
Und die gegen die spielt ihr alle?
Ja, wir spielen nur gegen die Herrenteams, aber es läuft zeitgleich in der gleichen Halle das Damenturnier auch noch, aber man spielt nur Herren gegen Herren und Damen gegen Damen.
Und wer kommt da aus Deutschland?
Da ist kein deutsches Team eingeladen. Die Deutschen sind wohl immer nur jedes zweite Jahr dabei.
Okay.
Weil die Halle ist recht klein, die haben da wohl auch irgendwie begrenzten Platz nur. Und ja, weiß nicht. Aber den Damen sind.
Das heißt, in 2 oder 3 Ausgaben kannst du ausgiebig über das Curling in Japan und auch Barkultur.
Und über Japan berichten, ja, genau.
Sehr gut.
Das ist dann in irgendwelchen.
Dann sind wir eigentlich genau wie die Moralpathologen. Die berichten ja auch immer über Japan.
Wer ist das?
Vor allen Dingen seit neuestem. Der Moralpathologie-Podcast. Ich war eigentlich davon ausgegangen, dass ihr den alle auch hört.
Was wir nicht tun.
Weil ich ja eigentlich nur Podcasts höre, die alle anderen auch hören hier.
Okay.
Der Moralpathologie...
Ich habe schon immer gesagt, wir sollten mal Podcast-Listen
abgleichen. Podcast ist ein Skeptiker-Podcast. Also sie reden über so esoterische Überzeugungen und Glaubensrichtungen und Phänomene und sowas und machen sich darüber lustig. Und ich glaube, die kommen aus Freiburg oder so. Und sind, soweit ich weiß, alles Japanologen und einer von denen ist jetzt gerade für längere Zeit oder was weiß ich auch immer nach Japan.
Vielleicht triffst du den ja.
Bestimmt.
In so einem Erdbeben-Shelter.
Das ist ja meistens so, wenn man irgendwo in ein Land fährt, trifft man ja sofort die...
Ich war ja letztes Jahr in den USA und bei Macy's quatscht mich einer an. Ich hatte meinen Ironman-Rucksack auf. Quatscht mich an. Ah, hast du auch den... Ach nee, du bist ja, wir sind ja die letzten 3 Kilometer in Frankfurt gemeinsam gelaufen.
Oh.
In New York, bei Macy's.
Cool.
Okay, so klein ist die Welt.
Die Welt ist klein.
Ja, wir sind ja vor ungefähr 20 Jahren oder so, sind wir irgendwo in Österreich im Urlaub, haben wir im Auto auf irgendwas gewartet, die Eltern waren wahrscheinlich irgendwie das Einkaufen oder so und wir hatten auf dem Auto diesen Aufkleber mit Leib und Seele Großostheim, weil Großostheim ja unser Heimatdorf ist und dort die Serie mit Leib und Seele gedreht wurde, deswegen wurden dort diese Aufkleber unter das Volk gebracht und wir hatten eben diesen Aufkleber und hat uns ein Mann angesprochen und hat gesagt, ja, Großostheim, Unterfranken und so. Und dann fragte er, kennt ihr den Sohn so? Und da meinte Christoph, ja, der Sohn von dem war bei mir in der Klasse. Und irgendwie kannte der den von ganz früher und sagt, ja, dann richte dem mal schöne Grüße aus vom Pfarrer Walter aus Papua-Neuguinea.
Ja,
dachten wir so, okay.
Ja.
Ja, also das ist so.
Das ist so, ja.
So klein ist die Welt, ja.
Die springen überall rum. Deshalb heißt ja immer auch Deutsche unter den Opfern, wenn irgendwo was schief geht. Und so.
Nein, das heißt aus anderen Gründen.
Aber
Moralpathologie-Podcast. Finde ich, ja, die haben ja jetzt auch ein bisschen Lieferschwierigkeiten. Ich hatte glücklicherweise sie erst relativ spät entdeckt, weshalb ich jetzt eine Weile ihre älteren Folgen nachhören konnte. Mhm. Die haben jetzt so, weiß ich, 30 oder sowas.
Okay.
Und jetzt haben sie aber eine Weile längere Zeit nichts Neues gemacht und jetzt zu Weihnachten kam mir eine lange Folge. Und es nehmen so, also manchmal lesen die auch einfach so absurde Dinge aus Esoterikerforen vor, zum Beispiel Träume, die dort geschildert werden, das ist sehr schön. Mhm. Oder sie haben eben dann häufig so einen Schwerpunktthema, ein bestimmte esoterische Ausrichtung oder Schule oder was auch immer,
also Überzeugung. Homöopathie-Bashing und ähnliche Themen.
Zum Beispiel, wobei eben, das haben sie einmal in einer Folge so mitgemacht, aber prinzipiell geht es eher um so zum Beispiel Lichtarbeit. Was ist das überhaupt? Woran glauben die Leute, die das machen und so weiter. Und das ist, finde ich, sowohl interessant. Aber
wird das einfach nur thematisch aufgearbeitet oder haben die auch eine klare Meinung dazu?
Ja, also, die sind ein Skeptiker.
Okay, also das lassen sie auch raushängen.
Ja, auf jeden Fall. Also sie machen sie über vieles auch aber wirklich einfach.
Lustig,
ja, ja. Es ist auf jeden Fall, also wenn sie zum Beispiel diese Träume vorlesen, dann geht es nur darum, dass es wirklich voll fürchterlich alberne Träume sind. Und so. Also ist schon auf jeden Fall sehr lustig. Und die sind auch so sympathisch und ja, denen kann man gut zuhören, finde ich.
Wie lange gehen die Folgen?
Sehr unterschiedlich. Jetzt die Weihnachtsfolge, glaube ich, war 3 Stunden lang. Oh, wobei da mindestens, keine Ahnung, 40 Minuten einer von ihnen eine fürchterlich konfuse und lange Geschichte aus irgendeinem Forum vorgelesen hat, die wirklich ziemlich schlimm war. Häufig sind aber die Folgen auch so an 1 Stunde oder sowas.
Okay.
Ja. Ja.
Okay.
Schön. Wen sowas amüsiert, kann das gerne mal anhören.
Wir sollten irgendwann mal eine Sendung machen über Podcasts, die wir hören.
Das können wir mal machen.
Ja, dann können wir den Podcast vorher sagen. Wenn ihr uns bezahlt, dann nennen wir euch und machen ganz viel Werbung.
Den wir ja schon in mehreren anderen Podcasts besprochen wurden.
Echt?
Ja.
Cool. Liebe Podcaster, wenn ihr uns besprecht, sagt uns Bescheid. Freuen wir uns.
Oder nicht. Je nachdem, was ihr sagt.
Auch wenn ihr uns verreist, könnt ihr uns auch Bescheid sagen.
Ja.
Ich habe ja gerade in der Uni wieder. Martin muss uns leider verlassen.
Ja, ja Martin, tschüss, dann Martin. Sag mal tschüss.
Nicht auflegen, die Folge geht noch weiter.
Ich hab ja gerade in der Uni wieder in meinen Seminaren Lehrevaluation gemacht. Das müssen wir ja mal machen. Es ist nur so, dass das wurde ja irgendwann an der Uni, an der ich jetzt bin, wurde es, glaube ich, so vor 4 Jahren oder so, wurde es eingeführt, dass die Leute eben immer Ende des Semesters in vielen Kursen so einen Evaluationsbogen ausfüllen müssen und zu allen möglichen Sachen, die wir halt so machen, dann ihr Feedback abgeben. Und grundsätzlich waren sie da erstmal so sehr euphorisch und am Anfang haben sie ganz viel geschrieben. Inzwischen merken sie so richtig bei den Studierenden die Evaluationsmüdigkeit. Die haben einfach keinen Bock mehr. Die machen dann irgendwie noch ein paar Kreuze und früher hast du dann in den sonstigen Kommentare-Spalten hast du ganze Romane bekommen. So, ist alles so toll und so irgendwie total motivierte Dozentin und so. Und jetzt kriegst du also noch nicht mal, manchmal hast du natürlich auch dann so freche Schimpf Reden bekommen, aber inzwischen ist wirklich so, keiner schreibt noch irgendwas extra, die Leute haben einfach keinen Bock mehr, ihre Meinung abzugeben, die scheiß Evaluation jedes Semester.
Also immerhin, du hättest ja 2 Varianten haben können, was umschlägt, also die freudigen Kommentare mit viel Text schlagen in Hasskommentare mit viel Text um, oder eben Begeisterung darüber zu evaluieren schlägt in Nichtbegeisterung fürs Evaluieren um. Also hast du wahrscheinlich, glaube ich, die bessere
Karte. Also das Ergebnis ist, was man so an den sonstigen Prozenten, die sie per Kreuze erreichen, sowas, also ist das Ergebnis ziemlich ähnlich, wie es vor 4 Jahren war.
Ist also immer noch eine engagierte
Dozentin, aber die Studenten sind keine engagierten Evaluierer mehr.
So da viel, musst du direkt mal...
ist das Bessere von beiden, was hätte kommen können.
Ja. Ja, Podcast.
Das war unsere Hörer können jetzt auch kurz nach vorne kommen und sich einen Zettel zur Evaluation abholen.
Ja.
Man nennt es Kommentarspalte.
Wir können doch einfach Kreuze setzen.
XXXX-Kreise.
Jetzt sollten wir vorher noch die Bedeutung der einzelnen Kreuze erklären. Was auch immer. Macht, was ihr wollt. Was steht denn noch auf deinem elektronischen Ablaufplan?
Nichts ist schwarz. Ist
ja, aus. Dann mach's wieder an.
Ach so, nee, steht aber nichts mehr drauf. Es steht nur drauf, dass wir vom Curling über auf die anderen Podcasts abschweifen wollten.
Die anderen Podcasts, die dann eigentlich
doch nur um
Moralpathologie. Ja.
Wir müssen das mal vorbereiten, dass wir irgendwie mal eine Sendung über Podcasts machen. Das könnten wir tatsächlich mal tun, das wäre lustig.
Weil wollen die Hörer das? Können die Hörer mal zu Protokoll
Wenn wir das gehen? Vorher ankündigen, dass diese Sendung andere Podcasts zum Inhalt hat, dann können sie die ja skippen, wenn sie das nicht wollen.
Oder wir machen das dann in einer Sendung, bearbeiten das Thema
S9 und sagen,
ab jetzt gibt es nur noch andere Podcasts.
Ihr merkt schon, wir versuchen immer weiter den Crossover in solche allgemeinen Nerd-Podcast-Gefilde, wo man nicht mehr über so ein Spezialthema redet, sondern einfach über alles redet, dass man irgendwie, was der geneigte Tech-Nerd so...
Genau, der Tech-Nerd steht auch auf Curling und andere Sportarten.
Ja, irgendwelche...
Nee, der gemeine Tech-Nerd geht ja normalerweise nicht aus dem Keller.
Aber wenn der da sich... Diese Idee von Martin mit, dem, mit der Tisch-Curling-Bahn, die man nur einfrieren muss.
Ja.
Ich sag dir, das ist was für
die Nerds. Da steckt Geld
drin. Wir haben so Magnet-Curling-Platten, wo wir so ein Metallplättchen mit so kleinen Magneten, da kannst du aber nicht wirklich spielen, sondern du kannst nur... so strategische Situationen darauf nachbauen und visualisieren und dann dir das angucken und sagen so, wenn das so liegt, was hättest du denn dann gemacht? Und dann kann man da anhand dessen darüber diskutieren, aber spielen kann man nicht wirklich damit.
Ich wollte nochmal meine eigenen, oh, habt ihr die Ergebnisse der Globes registriert? Ich nicht,
muss ich auch zugeben. Nicht. Ist das aber nicht heute Nacht erst?
Das war das nicht jetzt letzte Nacht?
Ich meine, das ist heute von Sonntag auf Montag.
Ah ja, oder so.
Dachte ich eigentlich auch.
Stimmt. Ja. Aber es waren doch jetzt, wie hieß der andere Preis, der jetzt schon war, von dieser Writers Guild, nee, Critics Guild, irgendwie sowas. Was ja auch immer schon so ein wichtiger Schritt ist. Okay. Und da ist meine visionären Fähigkeiten wurden da bestätigt. Ich habe doch vor Weihnachten über The Help geschimpft, aber vorausgesagt, dass er eine Menge Preise gewinnen wird jetzt ja schon überall unendlich gehypt. Tja, mal sehen, was da noch rauskommt.
Also hier wurde uns im Chat gerade recht gegeben, ist heute Nacht. Also
heute
vom Sonntag auf Montag, das nützt den Hörern.
Hilft nichts.
Die das jetzt
Dienstag also das heißt, wenn ihr das hört, dann seid ihr schon schlauer.
Dann wisst
dann können
ihr,
wir sehen, ob,
wisst ihr, dass The Help alles gewonnen hat.
Können wir sehen, ja. Ob auch dort meine Voraussage.
Deine Voraussage, dass dieses Jasmina Reza-Buch über Sarkozy so großartig ist.
Ja.
Ich habe es ja da live in der Folge bestellt und an Weihnachten verhängt und es ist sehr gut angekommen.
Ja?
Ja, an eine Person, die Sarkozy gar nicht mag, und aber das Buch toll findet.
Ja, schön. Das freut mich. Jo.
Jetzt haben wir aber genug abgeschweift.
Ich glaube, das war so ziemlich. Ich muss der Bob wird ja nächste Zeit dann mal auch mal weg sein.
Ja, ich bin 2 Wochen raus jetzt.
Genau. Ich muss auch ankündigen, dass ich in nächster Zeit, wer weiß, da ich ja zukünftig oder ab in 3 Wochen 2-mal die Woche nach Amsterdam pendle, mal sehen, wie gut sich das mit der Sneak lässt sich's gar nicht fallen. Ich werde erstmal 4 Monate überhaupt nicht mehr in der Sneak sein und dann schauen
aber
wir
vielleicht
mal.
Vielleicht in der Montagssneak durch Zufall.
Nee, auch nicht. Ich bin ja Montag
dann. Ach so, du bist auch da in Amsterdam.
Ja, ja. Ich fahre hier morgens dann um 4:50 mit dem Zug ab.
Okay.
Das heißt, die Mittwochnachts-Sneak, wenn ich am Donnerstagmorgen um 4 Uhr aufstehe, um 10 nach, ist perfekt.
Ja, wir sind normalerweise immer so um 2 im Bett, gell? Also so geht mir das, genau. Ja. Also 4 Uhr aufstehen, ist fast knackig, ja.
Wenn man das hier und dann ab 11 leeren. Das trifft sich immer gut. Ja, also wird dünn mit der Sneak und wie viel ich dann hier anwesend sein werde, um nichts zu sagen, weiß ich noch nicht.
Ey, aber du hast ja so viel andere. Und zwar erzählst du aus Amsterdam.
Genau.
Aber du guckst auf deinem Laptop so im Zug Evangelion zu Ende und da hast du viel zu berichten.
Ja.
Whatever.
Irgend sowas. Na gut.
Genau. So, liebe Hörer. Ich werde aber nächste Woche in die Sneak gehen und dann wahrscheinlich auch bei der Aufnahme dabei sein.
Ach nee, ich bin ja, bitte.
Egal. Wir kriegen das schon irgendwie hin, nächste Woche eine Sendung zu machen.
Wieder mal jede Menge leere Versprechungen und...
Wie ihr es von uns gewohnt, aber wir machen jede Woche eine Sendung.
Bestes Wissen und naja, egal. So.
Wir machen jede Woche eine Sendung.
Das stimmt.
Es fällt keiner aus.
Fast keiner.
Ja, zwischen den Jahren ist die ausgefallen, aber auch sonst.
Dafür hatten wir dann ja innerhalb von 2 Tagen 2 Folgen.
Klar,
oder 3 Tage. Dann haben
die Sonderfolge nicht verspielt.
Okay.
Tschüss. Da habe ich dich gleich jetzt überrascht.
Tschüss.
Tschüss.
'Ne Tschüss, mit dem er ausgesagt hat, so, ich kürze jetzt mal ab, die Story gelabert.
Ich arbeite hier nicht mehr weiter.
Bevor er das 3. Mal so, liebe Hörer, sagt.
Ja, okay.
Ja.
Das war's. Tschüss.
Ach ja.
Lieber Chat, tschüss.
Nee. Liebe Hörer.
Kann ich euch nachher erzählen.
Tja, das gibt's. Ihr müsstet halt doch zur Live-Aufnahme vorbeikommen. Wir haben hier im Studio noch zwei Plätze frei.
Oder noch Zuschauertribüne.
Tribünen, ja. Ja.
Ja, bekanntlich passen hier noch
ein, zwei Plätze
30 Leute etwa.
Ja. Ein. 30 Leute ist noch Platz.
Ja. Ja.
Das ist es mal. Stell dir mal vor, wenn wir hier in der Pink Bar aufnehmen,
ich glaube,
30
wird,
Zuschauer
haben. Ich glaube, ehrlich gesagt, da wird es was schwieriger, 30 Leute zusammenzubringen, im Gegensatz zu den Konzerten mit Ben und Pele oder sowas.
Wenn wir mal richtig berühmt sind, wenn wir mal so 200 Folgen haben oder so.
Ich weiß zwar nicht, worauf du raus willst, aber sag's nicht.
Das kommt noch.
Ja, so, wie
sind in wir jetzt weiter? In der 222. Folge.
Genau.
Diese übermorgen. Ach ja.
6 Wochen noch, oder?
Ja. 222. Das ist schon Zahlen-Hokus-Pokus-Quatsch.
Ja.
Finde ich super.
333.
Schnaps. Oder wir machen einfach eine Jubiläumsfolge bei 237.
Ja.
Warum? 1337.
Dann aber auch ganz groß. Ganz so groß. Mit Plakaten in der ganzen Stadt.
Und Torte.
Live und so Tribünen, die kann man Karten
geben. Alkoopa auf der Bühne. Mit den 4 Gästen vorne in der ersten Reihe. Und bei einem klingelt dann das iPhone und dann gehen wir nicht dran, dann hören wir auf. Sofort.
So.
Erdbeben.
So.
Gut. Ich habe Erdbeben gemacht. Das ist in Vorahnung von Japan.
Oh.
Wir haben da 1500 Erdbeben im Jahr.
Ja?
Ja.
Das heißt, du wirst wahrscheinlich eins mitkriegen.
4,5 am Tag so?
Nachdem ich nach Istanbul gefahren bin, habe ich die Erdbebenstatistik der Stadt gesehen, habe mir dann überlegt, tolle Stadt, aber ob ich da nochmal hinfahren will,
finde ich. Das ist auch so.
Ganz fies auch, ja. Ganz schrecklich.
Ja gut, aber das meiste sind ja so Kleine, die gar nicht mitkriegst.
Ja, aber es gibt da eine ganz interessante, so kurzen Text von Orhan Pamuk, wo er eben darüber schreibt, wie es als Kind war, dass man halt auch so aufwächst eben immer mit diesem Wissen, es kann quasi sein, jederzeit, dass es ein schlimmes Erdbeben gibt, ein Eis zusammenfällt und so. Und wie das ihn in seinen Träumen als Kind verfolgt hat. Zum Beispiel hat in dem Haus, wo er gewohnt hat, nicht weit davon, war eine Moschee. Und in seinen Träumen war häufig der Turm der Moschee eben, war so, das Minarett war irgendwie so ein Schatten, der über seiner Existenz so schwebt, wo er immer so das Gefühl hatte, so, wenn es losgeht, dann fällt das in unsere Richtung, ja, genau.
Ja. Und wenn ich dann aus dem Haus renne, dann knickt es nochmal ab und fällt auf die Straße.
Ja, also, und da klang das schon so, als ob das eben auch für die dort dann so ein ständiger Albdruck ist.
Ja. Also jetzt mal rein in die Sendung. Da können wir dann nachher nochmal drüber reden über Erdbeben.
Läuft das jetzt, ja, ne?
Ja. Ja, läuft. Wir haben jetzt schon 7 Minuten Outtakes produziert oder sowas? Nee. Ich sehe nichts.
Boah. 7 Minuten 55. Was du für ein Zeitgefühl hast.